Folge 146, liebe Advantage-HörerInnen und vor allem liebe Patreons, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer ganz besonderen Folge. Es ist unsere Geburtstagsfolge und obwohl wir uns die ganze Woche gesehen haben, lieber Wally, nehmen wir diese Geburtstagsfolge virtuell auf, weil es einfacher ist und weil wir uns da auch ein bisschen besser schonen können und weil es nicht so laut ist wie auf der Anlage. Grüß dich.
Ja, hi Yannick. Ich finde, die Folge vor ein paar Tagen von live vor Ort hat eigentlich super funktioniert, aber wenn wir dann doch vielleicht die ein oder andere Minute länger machen heute, ist es dann doch besser, auf das altbewährte Equipment zurückgreifen zu können und auch den YouTube-Zuschauern schöne Hotelzimmer, in diesem Fall deines, zu zeigen mit der wunderbaren Stadt München bzw. dem Olympiapark im Hintergrund und noch leicht angedeutet die bayerische Flagge. Herrlich, das motiviert für diese Folge, dieser Anblick.
Endlich kann ich auch mal mein Hotelgame flexen. Ich fühle mich wie so ein Challenger-Spieler, der gerade Achtelfinale gespielt hat und dann im Hotelzimmer aufnimmt. Kennst du so jemanden?
Nee. Ja, ganz genau. Vor allen Dingen, weil ich jetzt gerade zu Hause sitze.
Ja, es ist umgekehrte Vorzeichen in dieser besonderen Folge, zu der wir euch ganz herzlich begrüßen. Wally, mal ein bisschen vorgeschoben. Ich habe ein ganz gutes Gefühl so, weil du bist ja auch vor Ort bei den BMW Open und wir kamen echt mit einigen Leuten ins Gespräch und das ist echt immer schön, also einigen Leuten, also natürlich noch mit ganz viel mehr Leuten, aber einigen Leuten, die unseren Podcast hören regelmäßig, das waren echt schöne Gespräche, die geben auch Kraft und Energie, gerade wenn es auch mal stressig ist. Ich bin ja hier am Arbeiten und habe viele Aufträge und das hat echt gut getan und das mal vorne weggeschoben. Dir ging es ähnlich, ne?
Ja, ganz genau. Also war eine echt super Woche für den Austausch und so ein bisschen auch wieder zur Community-Nähe, weil natürlich unsere tennisbegeisterten Hörer da dann auch auf der Anlage aufschlagen und zum Glück die Möglichkeit nutzen und uns dann, wenn sie uns erkennen, dann auch ansprechen und in den allermeisten Fällen auch lobende Worte für uns haben, was natürlich immer ein bisschen Balsam für die Seele ist, weil wenn man halt in der heutigen Zeit einfach viel passiv, anonym übers Internet konsumiert, ist man ja halt wie bei Restaurantbewertungen manchmal geneigt, auch wenn das jetzt bei uns nicht so oft vorkommt, zum Glück, negative Sachen zu schreiben und das Positive einfach so fallen zu lassen. Deswegen freut man sich auf jeden Fall immer, wenn man natürlich positive Resonanz vor allen Dingen dann auch von Gesicht zu Gesicht gesagt bekommt.
Ja, sprecht uns da auch weiter gerne drauf an. Dafür wollen wir auch stehen. Schreibt uns in den DMs Nachrichten bei Instagram, bei advantage_podcast. Und auch Kritik ist erlaubt, so alles, solange alles im Rahmen ist, sind wir da voll offen und transparent für. Aber vorgeschoben war es mir wichtig, mal ein Dankeschön dazulassen, denn wir feiern heute gleich zwei Geburtstage und ich kann schon mal sagen, was wir heute vorhaben. Wir wollen ein bisschen allgemeiner reden, also nicht nur BMW Open. Es gibt ja die Sonderfolge, wenn ihr die noch nicht gehört habt, die ist ja auch mehr als eine Stunde lang mit uns beiden und auch noch einem Schwenker zu Skyman Paul Häuser, der über Zverev Becker ein bisschen philosophiert hat, weil er vor Ort war in Monte Carlo. Wenn ihr das noch nicht gehört habt, gerne reinhören. Wir wollen heute ein bisschen über ein Wettproblem sprechen. Matchfixing ist ja eh immer leider auf der Profitour ein Thema und hier auch im Podcast sprechen wir es regelmäßig an, aber es geht um ein konkretes Thema, was uns beim Challenger in Madrid aufgefallen ist, wo du ja auch warst. Wir wollen über den Porsche Grand Prix in Stuttgart reden, über die deutschen SpielerInnen. Gerade kämpft noch, wir nehmen auf am Donnerstagabend, den 17. April, gerade kämpft noch Ella Seidel im Achtelfinale gegen Coco Gauff als letzte deutsche verbliebene Spielerin. Wir wollen natürlich über die BMW Open sprechen, über unsere persönlichen Erfahrungen, über Zverev und einen ganz besonderen Materialwechsel und nochmal über Thiago de Dura und ein paar Insights, da ging es heute natürlich auch weiter. Aber bevor wir anfangen, ganz kurz: Gestern, am 16. April, Wally, war der 5. Geburtstag des Advantage-Podcasts, den ich ja während der Pandemie damals, April 2020, offiziell begonnen habe. Damals mit der ersten Folge mit Jan-Lennart Struff, der sich damals einfach bereit erklärt hat, mitzumachen, ohne zu wissen, kann der Yannick überhaupt Podcast? Ich habe ja nur geschrieben bis zu dem Zeitpunkt, wie viele Leute hören das? Wird das ein Flop? Wird das anstrengend? Er hat da mitgemacht und die Folge ist auch, glaube ich, in den All-Time Top 10, ich habe jetzt nicht immer nachgeguckt, aber sehr, sehr weit hochgerankt und gerade in dieser Pandemiephase, die ersten 10 Folgen waren sehr, sehr stark nachgefragt und das hat mir dann auch die Energie gegeben, das 4 Jahre lang alleine zu machen als Interview-Podcast und auf den Tag genau, es war natürlich nicht geplant, aber am 16. April letzten Jahres haben wir ja, und das wissen die Stammhörerinnen, unsere erste gemeinsame Folge aufgenommen mit dir als nur einen dauerhaften Co-Host in der Tennis-Base. Aufgenommen mit Video, mit ein bisschen Hilfestellung und jetzt ist 1 Jahr vergangen und jetzt haben wir 1-jähriges und das wollen wir heute ein bisschen mit euch zelebrieren. Kommt dir die Zusammenarbeit mit mir länger vor als 1 Jahr oder geht's?
Nee, tatsächlich kürzer, aber ich würde, ja, auf jeden Fall, aber es liegt natürlich auch daran, dass man als Tennisspieler halt so viel unterwegs ist und teilweise Woche für Woche irgendwie den Ort und das Land wechselt. Und da ist einfach so ein Kalenderjahr einfach mal sehr, sehr schnell durch, weil wir manchmal den Fluch und gleichzeitig auch den Segen haben, nicht in einen eintönigen Alltag kommen zu können. Und deswegen habe ich das Gefühl, dass bei mir Zeitfenster immer sehr, sehr schnell vorübergehen. Und zudem kommt natürlich einfach diese wunderbar harmonische Zusammenarbeit mit dir, die mir einfach täglich immer extrem viel Energie gibt und meine Tage bereichert. Deswegen kommt es mir einfach nochmal doppelt so schnell vor.
Das mit der Energie kann ich komplett zurückgeben. Selbst, ich glaube, ich lege das ja auch hier ab und zu ja transparent dar. Du weißt es ja noch ein bisschen mehr. Ich habe ja durchaus auch mal Probleme mit meiner Energie oder mit so Vorstufen von beim Thema Depression, aus denen ich mich immer wieder rauskämpfe. Ich habe ja da auch meine Mechanismen mit Sport und Arbeit und Familie, was mir sehr hilft. Aber tatsächlich hat das auch nochmal die Struktur des Podcasts insofern verändert, dass ich ja davor für alles alleine verantwortlich war. Und wenn es mir nicht gut ging, war eigentlich der Podcast mit immer das Erste, was dann ein bisschen gestockt hat oder was ich hinten angeschoben habe, weil es ja mein persönliches Baby war und dann habe ich mich halt um alle anderen Dinge erstmal gekümmert, dass die in Gang bleiben. Und jetzt ist ja Teamwork und auch wenn ich seit 6, 7 Jahren Freelancer bin und oft alleine bin, liebe ich es eigentlich in Teams zu arbeiten. Ich liebe ja auch den Teamsport und im Fußball und das hat nochmal die Ebene insofern ein bisschen verändert. Wenn es mir nicht gut geht und so weiter, gibst du mir Kraft, aber ich kann auch daraus Kraft ziehen, dass ich weiß, nee, ich muss jetzt durchziehen oder ich will jetzt auch durchziehen, Wolli zuliebe und unserem Projekt zuliebe. Und das ist auch für meinen Alltag halt richtig gut. Und ich weiß auch, immer wenn ich diese Themen anspreche, du kriegst ja auch mit über den Advantage-Podcast, schreiben uns auch viele, die halt auch Probleme haben mit dem Thema Energie oder sogar intensiver. Ist ja auch eine Volkskrankheit, das Thema Depression. Deswegen ist das zwar nur ein kleines Element dieses Podcasts, aber auch das gibt mir Kraft. Und ich glaube tatsächlich, Wolli, wir haben jetzt so viel Zeit miteinander im echten Leben verbracht wie noch nie die letzten 3, 4 Tage. Das war auch nochmal schön. Wir hatten ja das erste Rundenspiel von Zverev, war das erste Mal, dass wir zusammen überhaupt Live-Tennis zusammengeguckt haben, was so weird ist, wenn man das ganze Jahr über Profi-Tennis zusammen redet. Und heute haben wir es tatsächlich auch nochmal hinbekommen, uns alleine zu treffen und Tennis zu gucken. Und ich habe, liebe HörerInnen, meiner Höhenangst gestellt. Wolli ist mit Riesenschritten auf die letzte Reihe zugegangen, weil nichts anderes frei war. Und wir sind da hochgegangen. Und vor allem, du hast immer so voll eine Stufe extra genommen, bist so hochgesprungen, damit die Bühne noch mehr so richtig so wippt und so weiter. Und ich dachte mir nur so, oh mein Gott. Und dann haben wir uns in die letzte Reihe gehockt. Und ich glaube, das war das erste Mal seit unserer Zusammenarbeit, dass ich erstmal 30 Sekunden nichts gesagt habe, oder?
Ja, das stimmt. Es ist mir gar nicht aufgefallen, dass die Tribüne gebebt hat. Also ich habe zwar heute beim Buffet zugeschlagen, aber ich habe, glaube ich, noch nicht so viel zugenommen, dass man sich da um die
Konzentration... Ja, du bist hochgesprungen, du hast immer eine ausgelassen. Und ich bin so wirklich getappt, weißt du, so richtig vorsichtig, damit ja nichts passiert. Dir war es vollkommen egal.
Das ist irgendwie meiner Energie als Leistungssportler geschuldet. Also ich gehe immer 2 Treppenstufen auf eine. Sonst wirkt sonst würge ich den Motor ab, wenn ich untertourig fahre. Ich kann nicht nur eine Treppenstufe nehmen. Ich muss immer zwei. Das ist für mich ein ganz normaler Gang und ich wollte dich da nicht verunsichern. Und wir haben es dann ja in die letzte Reihe geschafft, weil beim Match Siso Bergs gegen Diego de Dura ja nichts anderes mehr frei war. Und oben hat natürlich auch der Wind ganz gut gezogen, trotz der sonnigen 18 Grad.
Also für meine Verhältnisse war es schon sehr, sehr hoch. Also für alle, die die BMW Open noch besuchen wollen diese Woche, es ist safe, es ist sicher, es ist toll. Der Center Court ist gut. Es geht nur um meine eigene Höhenangst ein bisschen. Alles, was so geschlossen hoch ist, kann ich gut. Also zum Beispiel Golden Eye in London, das Riesenrad, war gar kein Problem, weil es ist geschlossen. So, aber so Aussichtsplattformen, die hoch sind, schwierig. Und ich meine, wie hoch war jetzt die letzte Reihe in dieser Stahltribüne? Das waren schon so, waren das 30 Meter?
Nee.
War weniger?
Weniger, würde ich sagen, ja.
Okay, für mich war es 30 Meter.
30, ja.
Für mich war es 30 Meter und das hat da oben gut gezogen, aber ich hatte mich dann dran gewöhnt und dann haben wir wieder Profi-Tennis geschaut und konnten uns noch ein bisschen privat austauschen. Das tat mir auch gut. Ja, steigen wir mal rein in das erste Thema. Wir wollen sprechen, also es gibt ja Unterstufen beim Thema Wetten im Tennis, ne? Es gibt das klassische Matchfixing, das euch alle bekannt ist, was natürlich eine Katastrophe ist und verboten ist, aber Alltag ist das falsche Wort, aber was auf jeden Fall vorkommt im Profi-Tennis, von den untersten Ebenen auf Future-Ebene über Challenger-Ebene und auch auf der ATP-Tour ist es schon vorgekommen und man weiß nie so genau, in welchen Formen es noch vorkommt. Es kommen ja immer von der ITIA auch regelmäßig Mails, wo Spieler gesperrt werden, meistens aus den unteren Ranking-Positionen, nachträglich aus den vergangenen Jahren. Aber es gibt ja auch noch Abstufungen bei diesem Thema. Und eine Abstufung erzählt mir Wally oft, sowohl hier im Podcast als auch mal so, dass er schon oft auch genervt ist von Leuten auf Tribünen bei Challenger-Turnieren zum Beispiel, auch natürlich bei Future-Turnieren, bei denen offensichtlich relativ klar ist, dass diese Leute gewettet haben und nur aus diesem Grund ziemlich Radau machen für den einen Spieler, was ja noch in Ordnung wäre, aber auch Ablenkungsmanöver gegenüber dem anderen Spieler, gegen den sie gesetzt haben. Ich glaube sogar, du hast in der allerersten gemeinsamen Folge 116 ja auch mal von so einer ähnlichen Sache auf einer Tribüne erzählt, wo die Leute geklatscht haben. Und jetzt gibt es einen Aufhänger. Du warst ja auch beim Challenger in Madrid vergangene Woche. Und da gab es ein Spiel zwischen Norbert Gombos und Kamil Majdzsak. Majdzsak ist ja hier auch schon Thema gewesen beim anderen düsteren Thema, beim Thema Doping. Das klammern wir jetzt aber mal aus. Und da ist Folgendes passiert. In dem Halbfinale, in dem Challenge-Turnier, dass Majdzsak im Tiebreak des dritten Satzes gewonnen hat, gab es eine größere Schlagzeile, als Gombos versuchte, seinen Aufschlag durchzubringen. Ein oder zwei Zuschauer pfiffen, als er versuchte aufzuschlagen und versuchten offenbar das Spiel zu beeinflussen. Nachdem er beim Breakball einen Doppelfehler begangen und Majdzsak die Initiative überlassen hatte, machten sowohl Spieler als auch Trainer ihren Frust Luft, wobei sie vor allem den Schiedsrichter ins Visier nahmen. Nachdem er das Match im Tiebreak verloren hatte, gegen Gombos zu den Fans hin, und da gibt's ja auch ein Video, was du auch gesehen hast, Wally, wo er wirklich auf die Tribüne mehrere Reihen hochgeht und denen hinterhergeht und sagt, seid ihr jetzt zufrieden, habt ihr genügend Einfluss auf das Spiel genommen, macht euch das Spaß. Und die müssen wohl dauerhaft wirklich Einfluss genommen haben mit Rufen und so weiter, um für den Spieler, auf den sie gesetzt haben, dass der bessere Chancen hat. Du hast zu mir gesagt, du hättest dich das nicht getraut, als Spieler so da hinterher zu gehen, ne?
Ja, ist natürlich eine extrem mutige Situation vom Gombos, weil er ist alleine. Du hast auf dem Challenger keine Security, keine Bodyguards, die dich im Fall der Fälle irgendwie in Schutz nehmen können. Und ja, ich finde solche Leute, die sage ich mal, auffällig wetten am Platz, ein bisschen suspekt. Das ist ja auch so ein Grenzgebiet, sage ich mal, am Rande der Legalität, irgendwie Glücksspiel und versuchen dann auch noch aufs Glücksspiel Einfluss zu nehmen, zumal es ja eigentlich auch verboten ist, am Platz das Handy zu benutzen, um zu wetten. Und da werden
Auch für
natürlich,
Fans?
ja, du darfst nicht das
Das wusste ich gar nicht.
Handy während des Spiels eigentlich benutzen. Also du wirst eigentlich auch regelmäßig, solltest du vom Turnierpersonal darauf angesprochen werden, wenn du auffällig lang am Handy bist. Manche haben ja so auch einen Stöpsel im Ohr und versuchen zu
Ja.
kommunizieren, reden irgendwie so in den Ärmel rein, also irgendwie Kommandos oder Aktionen nach draußen, Informationen nach draußen weiterzugeben.
Da geht es darum, um die Verzögerung zwischen, wenn du das Live-Match mit eigenen Augen vor Ort siehst und ein paar Sekunden Verzögerung bei den Online-Wetten, ne, mit den Spielständen.
Genau, also es ist
Ja.
zum Beispiel Einstand und Spieler A macht den Punkt, das gibst du schnell weiter und dann kann dein Kollege, dein Komplize zu Hause schnell noch auf Spieler A setzen und ist quasi dadurch, dass er die Info schneller über die Telefonleitung hat als über die Internetverbindung, ist er da halt einfach im Vorteil. Ist natürlich verboten. Und wenn halt solche zwielichtigen Personen in der Überzahl sind, es war jetzt auch das letzte Match am Tag, das heißt, es war schon dunkel, die haben unter Flutlicht zu Ende gespielt. Ja, es ist schon krass, dass er sich da so ein Herz fasst und die alleine quasi extrem lautstark angeht, weil du weißt ja nicht, was die Leute vorhaben. Wir haben da in den letzten Folgen schon drüber gesprochen, wenn jemand in Nachrichten irgendwie ja, Krankheiten oder den Tod wünscht. Und vielleicht schon vor Matches beim Warm-up auftaucht und versucht, Spieler zu beeinflussen. Und dieser Frust und diese Einflussnahme, die passiert ja auch nur, weil es um hohe Beträge geht. Das würdest du ja nicht machen, wenn du um 5 Euro
Klar.
spielst. Und wozu solche Leute, die solche Sachen machen, imstande sind, wenn sie hohe Geldbeträge verlieren. Ja, das möchte man sich halt nicht ausmalen. Und deswegen finde ich es einfach, boah, extrem mutig, in welcher Art und Weise der Gomosch da Richtung Tribüne gelaufen ist und die Leute zur Rede gestellt hat.
In dem konkreten Fall, also ich habe das Video gesehen, du hast ja jetzt auch nochmal von einer anderen Abstufung geredet und das ist natürlich nochmal schlimmer. Also Einflussnahme in Form von Drohung, da haben wir auch schon mal kürzlich drüber geredet, um dem Spieler Druck zu machen beim Training vorher oder während des Spiels. Aber die haben ja wirklich in Anführungszeichen in einer anderen Abstufung nur in Anführungszeichen gepöbelt und Kradau gemacht und so weiter. Und mein Eindruck war, dass sie dann klein wie so ein kleiner Hut wurden, als der Spieler dann hochgegangen ist, weil es ihnen richtig peinlich wurde und die dann gesagt haben, no, no, we're just Fans und so. Und das ist ja genau das, was ich auch immer sage, so, wenn jemand so böse Insta-Nachrichten schreibt, das würde der niemals dir selbst ins Gesicht sagen, ne? Oder 98 von 100 würden sich das nicht trauen.
Ja.
Deswegen fand ich, du hast vollkommen recht, dass man nie weiß, wie die reagieren, aber in dem Fall jetzt im Nachhinein fand ich es gut, dass er das so gemacht hat, weil das gezeigt hat, welchen Geist diese Leute haben. Ja,
Ja, das
aber
Thema hat sich ja auch über die letzten Wochen schon auf der Challenger Tour gezogen. Ich habe meine mitschlimmsten, heftigsten Erfahrungen in Bari damals gemacht. Die Challenger Tour ist in den letzten Wochen natürlich eher auf Sand in Südeuropa gestartet. Da gab es das große Challenger in Napoli oder Neapel, wo dann auch Zuschauerzahlen präsentiert wurden im Internet von Challenger TV und keine Ahnung. Und nach dem Motto, ja, guck mal, wie hier im Süden Tennis auf Challenger-Ebene angenommen wird. Und ich meine, du hast es mir auch geschickt und ich habe halt nur gesagt, ja, die sitzen alle da und wetten. Und das merkt man einfach an der Stimmung in Madrid.
warte
War
ganz
es.
kurz, weil da wollte ich dich drauf ansprechen, Molly, das ist ganz wichtig, weil Italien, vor allem Italien, aber auch Spanien, die haben ein anderes, und England zum Beispiel auch, die haben ein anderes Verhältnis zu Sportwetten auch. Das ist mehr in der Gesellschaft auch integriert. Also in Deutschland ist das Thema ja auch groß, auch zu groß und auch gefährlich. Das muss man auch mal dazu sagen, ne? Es gibt ja auch eine Glücksspielsucht. Ist genauso wie Alkoholsucht oder Drogensucht kann auch ein ganz großes Problem sein, wenn man das nicht im Griff hat. Es kann auch Spaß machen zu wetten mit Freunden, kleine Beträge, wenn man Fußball schaut und so weiter. Aber es ist auch ein großes Problem. Aber in Italien und in Spanien ist das so von der Gesellschaft ein bisschen anders. Und ich wollte dich nämlich genau das fragen. Gut, dass du es schon erwähnt hast mit Bari. Wenn du sagst, die Zuschauerränge waren voll, aber das waren größtenteils Leute, die wetten. Woran machst du das fest?
die Stimmung ist viel zu emotional. Also, wenn es wirklich hergeht, wie beim Davis Cup, sondern also sogar lauter emotionaler als bei einigen Davis Cup Partien. Ich will jetzt nicht sagen, speziell im neuen Format, aber grundsätzlich weißt du, glaube ich, was ich meine. Auf den Trainingsplätzen, du merkst einfach, der Center Court tobt und es spielt nicht immer ein Spanier, sondern es spielt X gegen Y. Und es war die ganze Woche Thema. Spieler sind beleidigt worden an der Grundlinie und die Polizei wurde gerufen, weil sich Spieler beschwert haben beim Supervisor. Und du hast es angesprochen, in dem Match haben sich Gombosch und sein Coach auch an den Schiedsrichter gewandt, weil der Schiedsrichter halt quasi die Aufgabe hat, das Spielgeschehen zu überwachen und die Zuschauer auch zu Zucht und Ordnung ja, oder darauf hinzuweisen. Und das hat er wahrscheinlich in dem Fall wenig gemacht. Ich glaube, es hätte nicht viel geholfen, weil, wie gesagt, die Woche in Madrid war wirklich wild. Und ich habe auch die ganze Zeit hin und her überlegt, wie ich das finde. Weil grundsätzlich bin ich ein großer Fan davon, wenn bei Sportevents, die im Entertainment-Bereich sind, auch Emotionen gelebt werden. Für uns Tennisspieler ist es halt auf der Ebene und mit der Emotionalität auch einfach ungewohnt. Beispielsweise im Dart, da wirst du auch angesungen aus 2 Metern und musst dich auch extrem konzentrieren, wenn du natürlich Beleidigung erfährst aus 2 Metern, wirkt das ganz persönlich, weil im Teamsport, im Fußball, da hörst du das auch vor einer Ecke oder so, wenn die Spieler am Rand sind, die werden natürlich auch beleidigt, aber das hat halt einfach dadurch, dass es im Tennis ja neu ist, man es nicht kennt, eine andere Wirkung und du bist halt alleine auf dem Platz und nimmst, glaube ich, es deswegen persönlich, weil im Mannschaftssport weißt du, du spielst auswärts und die Fans hassen dich aus Prinzip. Und beim Tennis gibt es eigentlich keinen so richtigen Grund, außer dass du vielleicht gegen einen Spieler dieser Nationalität spielst. Und wenn dich dann jemand beleidigt oder attackiert, ist das halt direkt auf einer persönlichen Ebene, weil dieser Hass keinem Verein oder keiner übergeordneten Mannschaft zugeordnet werden kann. Und das macht es dann so ein bisschen eklig für die Spieler. Und wie gesagt, ich habe so hin und her überlegt, eigentlich finde ich es sehr, sehr gut, wenn viel Stimmung ist und Passion am Platz. Es macht auch viel Spaß. Aber es gibt natürlich Grenzen und wenn die überschritten werden, hatten wir auch letztes Jahr bei den French Open, dass sich Spieler vom französischen Publikum ja, schlecht behandelt gefühlt haben, dann wird es natürlich irgendwie kritisch. Genau, und diese Grenze ist natürlich immer leicht verschiebbar in die eine oder andere Richtung. Genau, aber deswegen bin ich auch da selber ein bisschen im Zwiespalt.
Talking Tennis, der YouTube-Channel von einem Kollegen von mir, der auch immer größer wird, der war vor Ort in Madrid und von dem hatten wir auch jetzt das, was ich am Anfang vorgelesen habe. Der hatte auch in seinem Tweet stehen, dass es ungewöhnlicherweise aber auch Schilder gab, Warnschilder, dass Fans nicht wetten sollen an den Plätzen und auch am Center Court. Hast du solche Schilder schon mal wahrgenommen bei anderen Turnieren?
Eigentlich gibt es die Schilder bei jedem Challenger-Turnier, hängen die aus.
Okay,
Dass
krass,
es
sowas weiß ich nicht.
verboten ist zu wetten, steht halt das Handyzeichen
In
mit dem.
Koblenz war's. In Koblenz war ja mein erstes Challenger-Turnier seit einer langen Zeit. In Koblenz habe ich sowas nicht gesehen.
Ja, also mir ist es schon bei sehr, sehr vielen Challenger-Turnieren aufgefallen, wahrscheinlich so oft, dass es mir auch nicht auffällt, wenn es nicht da ist. Und in Madrid ist es mir zum Beispiel nicht aufgefallen, dass da irgendwo was war.
Abschließend zu dem Thema, auf einer Skala von 1 bis 10, wie groß ist wie groß oder wie problematisch ist diese Thematik? Ist die noch auszuhalten? Ist die ein echtes Problem für den Wettkampf des Challenger-Events?
Nee, ist sie nicht. Also es ist noch auszuhalten. Manchmal wird es auch ein bisschen eklig auf Futuren, weil da hast du vielleicht nur ein, zwei Leute und nur ein, zwei Zuschauer beim Match. Und wenn die halt versuchen, auf das Match irgendwie Einfluss zu nehmen oder du mitbekommst, die wetten gerade aufs Match, weil sonst gibt es keinen Grund, warum die da mit dem Handy im Gebüsch stehen, außerhalb der offiziellen Anlage und versuchen irgendwie das Match von dort aus zu verfolgen. Das ist auch immer ein bisschen unangenehm. Aber es hat schon gestört und wie gesagt, Grenzen wurden meiner Meinung nach überschritten. Aber es war jetzt nicht so, dass ich gesagt hätte, ja, hier kann man nicht spielen oder das ist Wettbewerbsverzerrung. Es ist sicherlich eine besondere Woche gewesen, weil die Bedingungen anders waren. Die Fans hatten sicher Einfluss. Und genau, aber das ist jetzt irgendwie so war, dass ich mir große Gedanken mache, dass das noch nicht zum Glück.
Mir kam gerade der Gedanke, wenn ich jetzt hier bei den BMW Open bin, auf dem höheren Level, auf ATP 500 Level oder an den Porsche Grand Prix denke, was ja ein Premium-Event ist bei den Damen und da die Halle bzw. hier das Stadion voll ist, wie viel Prozent der Fans da vielleicht gerade aktiv eine Wette am Laufen haben. Kann man natürlich nur mutmaßen, aber es werden sicher auch ein paar sein und im Ausland dann umso mehr. Also wir ja zum Beispiel mal transparenzhalber, ne, du als Profi auf der ATP und Challenger Tour, du darfst ja eh nicht wetten, musst unterschreiben. Ich muss auch bei jedem größeren Turnier, wenn ich die Akkreditierung unterschreibe, unterschreiben, dass ich nicht wette und nirgendwo angemeldet bin, weil ich natürlich auch in Ecken komme, auf Trainingsplätze als Journalist und Sachen sehe, die Einfluss auf ein Ergebnis nehmen können, etc. Aber ich glaube, dass die letzten 15 Minuten euch vielleicht auch noch mal ein bisschen Input gegeben haben, um sensibel mit dem Thema umzugehen und auch noch mal eine Perspektive aufgezeigt haben von einem Tennisprofi, der in diesen Umständen Leistung bringen muss. Hast du noch was zu dem Thema?
Nee, da sind wir eigentlich durch.
Ja, reicht auch. Kommen wir zu einem positiveren Thema. Wir fangen an mit dem Porsche Grand Prix in Stuttgart. Ich persönlich als Journalist, Wolli, bin seit 2 Jahren sehr frustriert, weil der Porsche Grand Prix und die BMW Open zeitgleich stattfinden. Und ich kann schon viel, aber klonen, also ich weiß nicht, wie weit die Schotten mittlerweile sind mit den Schafen, aber klonen geht noch nicht. Ich würde gern genauso lange in Stuttgart sein wie in München, habe mich jetzt diese Woche für München entschieden, aus beruflichen Gründen. Aber es ist ein ganz tolles Turnier, bei dem ich auch schon 5, 6 Mal sein durfte mit tollen Leuten, auch in der Pressearbeit. Und es ist ja das älteste Indoor-Turnier Europas auf Sand, dem Porsche Tennis Grand Prix. Und 8 der aktuell besten 10 Spielerinnen der Welt schlagen dieses Jahr auf. Das klingt richtig besonders. Für den Porsche Grand Prix ist das gar nicht so besonders. Das ist eigentlich Standard, was für den hohen Standard dieses Turniers spricht. Natürlich mit dem Sponsor im Rücken sind die finanziellen Gegebenheiten da, solche Spielerinnen zu verpflichten. Swiatek ist da, Sabalenka ist da, Goff ist da, um Nummer 3 zu nennen. Ja, also die Weltelite ist komplett versammelt. Aber die kommen nicht nur wegen Antrittsgagen und wegen dem in Relation sehr hohen Preisgeld. Die kommen auch, weil die Gegebenheiten vor Ort sehr, sehr, sehr professionell sind, weil sich sehr, sehr gut um die Spielerinnen gekümmert wird und die wissen, was sie dort bekommen für den Auftakt der Sandplatzsaison. Relativ krass ist, dass Arina Sabalenka im Viertelfinale steht. Also nicht, dass sie im Viertelfinale steht, sondern wie sie da hingekommen ist. Sie hat nämlich noch keinen Ball gespielt im Match. Sie hat in der ersten Runde als Zweitgesetzte ein Freilos und hat im Achtelfinale von einem Walkover profitiert. Potapova ist nicht angetreten. Sabalenka war schon dreimal im Finale, steht jetzt, hat jedes Mal verloren, steht jetzt im Viertelfinale und hat noch keinen Ball gespielt. Kann aber eher auch ein Nachteil sein, oder? Ich meine, jetzt startest du im Viertelfinale gegen gleich eine Topspielerin und hast dich noch gar nicht an die Gegebenheiten auf dem Center Court gewöhnen können unter Matchbedingungen. Was sagst du da als Profispieler zu? Vorteil, ausgeruht oder Nachteil?
Nee, ich glaube, man muss schon sagen, wenn du in dem Feld schon ein Freilos hast, sollte es bei der Professionalität, die in dem Bereich herrscht, sollte es schon Best of Three, sollte es machbar sein, das Turnier, auch wenn es immer über 3 Sätze geht, ja, in Vollbesitz der Kräfte durchzuspielen. Ich glaube, es ist ja in dem Fall irgendwo ein Nachteil, dadurch, dass sie aber schon sehr oft in Stuttgart gut gespielt hat. Es ist halt auch so, dass wenn dir ein Turnier liegt, dann hast du meist den Ball schon ab der ersten Runde besser im Schläger, als wenn du dich irgendwo noch richtig an die Bedingungen anpassen musst oder da immer Schwierigkeiten hast. Deswegen, also ich glaube, sie nimmt es neutral. mit leichter Tendenz dazu, dass sie lieber gespielt hätte, auch wenn es da natürlich keine leichten Aufgaben gibt. Aber eine Kraftthematik sollte das auf keinen Fall sein. Und sollte sie das Turnier gewinnen, ist es, glaube ich, auch ein komisches Gefühl, mit nur 3 Matches irgendwie ein Turnier zu gewinnen. Das ist ja schon außergewöhnlich.
Erinnert mich an die Rollstuhl-Paratrophy, die diese Woche in München ausgetragen wird, mit nur 8 Spielern. Das sind die einzigen, die, das ist ja erstmal ganz toll, das gibt es ja seit Jahren schon, dass die Rollstuhl-Spieler parallel zum ATP-Event aufschlagen dürfen. Das wird immer mehr auf der Tour, ist aber noch längst keine Normalität. Aber die Rollstuhl-Cracks sind die einzigen, die von der Aufstockung auf ATP 500 ein bisschen benachteiligt werden, weil das Feld auf 8 runtergegangen ist. Es waren letztes Jahr noch 16, einfach weil weniger Platz und Zeit zur Verfügung ist. Die haben heute aber angefangen, hatten auch eine Pressekonferenz um 15 Uhr mit Micha Zverev auch als Turnierdirektor. Und Alfie Hewitt, dem Australier, der absolute Weltklasse-Spieler im Rollstuhltennis. Aber das erinnert mich ein bisschen daran, weil die auch ein Achterfeld haben und direkt mit richtig krassen Duellen angefangen haben. Und die mussten, hat mir der Bundestrainer Niklas Höfgen erzählt, bei einem Kaffee, die mussten richtig krass drum kämpfen, dass sie die Weltranglistenpunkte behalten dürfen, weil das eigentlich bei einem Achterfeld nicht geht. Haben es aber geschafft, dass das dann doch durchgeht, weil du halt schon im Viertelfinale eine gewisse Punktanzahl bekommst, so wie jetzt Sabalenka auch, ohne was zu tun, schon ein gehöriges Preisgeld und Weltranglistenpunkte erhalten hat. Das ist mir gerade nur eingefallen. Spielt übrigens gegen Elise Mertens, die 8 gesetzte Russin Snyder geschlagen hat. Elise Mertens, eine der konstantesten Spielerin auf der WTA-Tour, bei der man sich immer sicher sein kann, dass sie niedrig geranktere Spielerin schlägt, in schöner Regelmäßigkeit bei Grand Slams und großen Turnieren, immer regelmäßig in die dritte Runde, manchmal sogar ins Achtelfinale kommt. Und genauso regelmäßig, wie sie diese Runden erreicht, verliert sie dann auch gegen die Topspielerin, wo es dann anscheinend nicht zu reichen scheint, hat jetzt aber Snyder geschlagen und das ist die erste Gegnerin von Sabalenka ohne Matchpraxis. Wir wollen uns ein bisschen auf die deutschen Spielerinnen beim Porsche Grand Prix konzentrieren, die am Anfang so ein bisschen was wie internationale deutsche Meisterschaften ausgespielt haben, weil es die Auslosung hergegeben hat. Es gab deutsch-deutsche Duelle. Ella Seidel zum Beispiel hat sich gegen Tatjana Maria durchgesetzt. Jule Niemeyer gegen Laura Siegemund in einem Marathon-Match ganz lange, wo auch die Emotionen dann deutlich zu spüren waren von Jule Niemeyer nach einem nicht so leichten Billie Jean King Cup letzte Woche und 2 klaren Niederlagen. Und heute am Donnerstag haben Seidel und Niemeyer als letzte verbliebene Deutsche im Achtelfinale gestanden. Und Niemeyer hat verloren 1-6 und 5-7 gegen Jasmine Paolini. Letztes Jahr 2 Grand Slams Finals gespielt, Nummer 6 der Welt. 1-6, 5-7. Und sie hat danach gesagt, ich glaube auf jeden Fall, dass es für mich persönlich eine positive Woche war. Sie habe im zweiten Satz gezeigt, dass sie mit der Topspielerin mithalten könne. Der erste Satz sei sehr schwach, Zitat, gewesen. Nachdem in nur 25 Minuten verlorenen ersten Durchgang agierte sie im zweiten Satz entschlossener und hielt diesen bis zum Ende offen. Dabei beeindruckte sie mit einem Schlag durch die Beine, auch wenn ihr damit nicht der Punktgewinn gelang. Als sie eine einfache Vorhand ins Ausschlug, pfefferte sie verärgert ihren Schläger auf den Sandplatzboden. Dennoch führte sie kurz darauf mit 5-4, musste sich aber nach 1:26 geschlagen geben, berichtete der SWR, der natürlich da vor Ort ist, als Stammsender heute nach der Niederlage. Es kommt auch morgen früh noch ein Text für eurosport.de über die deutschen Leistungen beim Porsche Grand Prix. Du kennst Julia sehr, sehr gut, privat auch. Sie hatte auch letzte Woche eine emotionale Situation gehabt, wo sie sich sogar mit dem Schläger geschlagen hatte. Die DPA hatte darüber auch berichtet. In der Situation, in der sie sich gerade befindet, sie ist ja eher sonst eher so stoisch und ruhig, auf dem Platz natürlich auch emotionaler. Ich stelle mir das echt schwer vor, in der Situation so den Mix zu finden zwischen Fokus und, also sie scheint den momentan nicht so zu haben, wenn sie auch so einen Schläger schmeißt oder sich sogar mal haut, da muss sehr viel Druck auf dem Kessel sein, oder würdest du mich da korrigieren?
Ja, das ist ja bei jedem Spieler und bei jeder Spielerin so, wenn du eine Phase hast, wo du nicht nur wenig Matches gewinnst, sondern halt auch hinter deinen eigenen Erwartungen, die dann natürlich sicherlich höher sind als das, was sie aktuell dieses Jahr gespielt hat, und zusätzlich dann noch in einem Ranglistenbereich bist, der so einen großen Unterschied macht, da an den ersten 100, da geht's immer um Grand Slam Hauptfeld oder nicht, die Deadlines sind jetzt mit French Open kommend, mit Wimbledon kommend, halt auch in einem sehr, sehr engen Zeitrahmen getaktet, das heißt, ein, zwei gute Ergebnisse können da halt den Unterschied machen, das heißt, du hast jede Woche irgendwie natürlich eine neue Chance, aber dann gleichzeitig auch den Druck, weil du weißt, dieses Turnier könnte der Beschleuniger sein, um mich wieder in die Grand Slam Hauptfelder zu bringen. Und deswegen, klar, ist er natürlich keine so leichte Situation, und dass sich das dann manchmal auf dem Platz auch durch solche Gesten äußert, vor allen Dingen, wenn man halt eine Spielerin ist wie Jule, die halt wirklich alles beim Team angefangen dafür tut, halt möglichst erfolgreich Tennis zu spielen. Ja, es ist einfach nur menschlich und nachvollziehbar.
Jule Niemeyer durch den Sieg im deutsch-deutschen Duell trotzdem mit 12 Plätzen nach vorne und 59 Punkten extra im WTA Live Ranking, gerade nachgeguckt, auf 109. 2 Plätze vor Ella Seidel, die auf dem neuen Career High sein wird nächste Woche. Mit 61 Punkten mehr auf Platz 111, 13 Plätze gut gemacht. Mittlerweile, jetzt um kurz vor 8, ist das Spiel auch rum. Sie hat glatt 1-1 und 1 verloren gegen Coco Gauff. Wird jetzt bald irgendwann zur Pressekonferenz kommen, die ich dann noch auch virtuell bekomme. Und dann werde ich da morgen auch drüber schreiben. Wally, du kennst ja beide sehr gut und du hast ja auch eine Trainingswoche in Spanien erst kürzlich mit Ella Seidel absolviert.
Türkei, ja.
In der Türkei, Entschuldigung, ja, nicht in Spanien. Bis danach nach Spanien gereist. Ich beobachte sie jetzt auch schon länger und ich weiß, dass sie sehr professionell ist, sehr fokussiert und schon die Dinge außerhalb des Tennis sehr, sehr richtig macht oder versucht richtig zu machen. Aber ich tue mich noch schwer bei der Bewertung ihres Spiels, was ja auch in der Stufe jetzt mit 20 Jahren noch schwer ist auch zu bewerten. Also wenn man Angelique Kerber mit 20 Jahren bewertet hätte, wo es mal hingehen kann, hätten wahrscheinlich weniger als 1% gesagt, dass sie Grand Slam-Siegerin wird. Aber kannst du, der näher dran bist und auch spielerisch näher dran bist, kannst du da eine Prognose wagen oder es zumindest momentan einordnen? Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, sie ist im Live-Ranking auf 111, passt das deiner Meinung nach? Ist sie gerade schon ein bisschen über ihren Erwartungen oder könnte sie schon höher stehen?
Ja, in diesem Ranking-Bereich bewegt sie sich ja schon eine geraume Zeit. Hatte jetzt speziell in der Türkei eine Phase mit 3 Turnieren hintereinander, wo sie wirklich ja auch alles dafür getan hat, dass es irgendwie dort schon läuft. Hat dann aber zweimal auch knapp in 3 Sätzen verloren. Aber der Grundstein für die Erfolge wird halt meist in den Wochen zuvor gelegt. Und dass sie jetzt halt, klar, sie ist als Lucky Loserin ins Hauptfeld gekommen, aber bei einem Turnier, was natürlich zu den größten in Deutschland gehört, übers Jahr gesehen, da dann halt auch wieder einen richtig guten Erfolg zeigt, bestätigt eigentlich meine Einschätzung dahingehend, dass sie definitiv das Potenzial hat, Richtung erste 100 zu gehen. Einfach aus dem Grund, weil sie schon so lange kurz davor ist, und in der Türkei habe ich auch 1-2 Matches gesehen, wo sie gegen Spielerinnen gespielt hat, die 150 stehen, wo sie vielleicht an dem Tag verloren hat, ein bisschen mit den Bedingungen hätte anders umgehen müssen und wo sie sicherlich sich auch noch verbessern kann, aber vom Spiel her, angefangen mit dem Aufschlag, der sich extrem verbessert hat, und ihrer Feuerkraft von der Grundlinie gepaart mit ihrem den Einsatzwillen, den sie immer hat, ja, ist sie für mich definitiv eine Kandidatin für die ersten 100. Da lehne ich mich auch überhaupt nicht weit aus dem Fenster. Sondern,
das ist ja auch nur noch geringfügig. Ich hatte jetzt sogar gehofft, du lehnst dich vielleicht noch ein bisschen weiter aus dem Fenster Richtung höhere Ranking-Positionen, ja, wo es mal hingehen kann.
Ja, du weißt doch, du versuchst mich da manchmal so ein bisschen, nicht einen Steilpass zu spielen, aber so einen Querpass im Mittelfeld, und dann schaust du, was ich daraus mache. Aber es hilft niemandem, wenn ich jetzt aus meiner Position da mit irgendwelchen Zahlen um mich werfe. Ich weiß, wie beschwerlich und steinig der Weg sein kann. Und ich kann nur beurteilen, dass Ella eine tolle Spielerin ist, die sehr, sehr gut arbeitet, auch von meinem Coach, dem Lars Übel, betreut wird, da in sehr, sehr guten Händen ist. Und dadurch, dass sie halt schon so lange irgendwie da dran ist und auch bei solchen großen Turnieren, wie ich gerade gesagt habe, immer wieder zeigt, dass sie das Potenzial hat, auch auf dem Punkt bei solchen Turnieren da zu sein, ja, wird sie ihren Weg machen.
Ich habe den Pass nur angedeutet, ich habe aber wieder abgedreht, habe den Pass abgebrochen und spiele ihn wieder auf die 6 zurück, um nochmal neu aufzubauen. Vielleicht geht es auch nochmal Richtung Viererkette und dann wird nochmal die Seite verlagert und dann kommt der Angriff vielleicht später nochmal zum Tragen. Ja. Breche ab und sage, dass sie in der Quali Janina Wickmeier geschlagen hat, 1 und 4, solides Ergebnis, dann gegen Jastremska verloren hat, 3 und 4, ist ja auch sehr fit und dann noch reingerutscht ist, wie du es gesagt hast, und Tatjana Maria auf Sand muss man auch erstmal schlagen, die ja immer noch zeigt, zu was sie imstande ist und nicht umsonst in den Top 100 noch steht, 6 zu 4 im dritten gewonnen. Um den Porsche Grand Prix abzuschließen, wollen wir uns noch ganz kurz mit einer weiteren deutschen Hoffnung beschäftigen, die ja längst nicht mehr nur eine Hoffnung ist, sondern die deutsche Nummer 1 auch ist, Eva Lüss. Und du hast mich heute, ich habe das gar nicht mitbekommen, während wir auf der Tribüne sind oder waren oder auf dem Weg dorthin waren, auf was hingewiesen, was ich jetzt nochmal auch hier im Podcast mit dir besprechen möchte. Eva Lüss war ja kurz vor dem Billie Jean King Cup krank, hat deswegen nicht die Einzel bestreiten können, sondern nur von der Bank aus versucht, Kraft zu geben, und ist dann nach Stuttgart gereist, hat trainiert und hatte halt kein Losglück, kein deutsch-deutsches Duell, keine Gegnerin auf Augenhöhe, sondern Jasmin Paolini, die er jetzt auch Niemeyer geschlagen hat, in der ersten Runde bereits, hat gegen sie verloren. Und die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat danach einen Bericht geschrieben, den Journalisten kenne ich sehr gut, ist ein ganz, ganz erfahrener Redakteur, der auch schon bei vielen Grand Slams war, mit dem ich auch zusammenarbeite, wenn es um Aufträge gibt und so weiter. Ich mache die Insta-Story nochmal kurz auf, damit ich richtig zitiere, weil es wichtig ist bei dem Thema. Die Überschrift war auf jeden Fall, Eva Lüss ist dem Himmel so fern, von der FAZ, und der Vorspann war, bei den Australian Open kam sie als Lucky Loser bis ins Achtelfinale. Nun wird Eva Lüss als beste deutsche Tennisspielerin gehandelt, um höher hinauszukommen, fehlt ihr aber noch einiges. Und Eva hat in ihrer Insta-Story diesen Ausschnitt des Online-Artikels von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung mit Überschrift, Bild und Vorspann gepostet vor einem Tag und hat dazu geschrieben, ich verliere das Match gegen die Nummer 6 der Welt, Punkt, Frankfurt Allgemeine so, Doppelpunkt, und dann noch ganz klein I love it mit einem Lachsmiley. Ganz, ganz verschiedene Aspekte. Zum einen, das war mir schon immer bewusst, aber hier auch nochmal öffentlich deutlich gemacht, ProfispielerInnen lesen sehr viel, vor allem junge Spieler auch, wenn sie neu sind, lesen sehr viel, die positiven Sachen, die negativen Sachen, da kommen wir vielleicht auch später gleich nochmal bei Thiago de Lura drauf zu sprechen. Aber ich habe selten eine Spielerin gesehen, die dann so, aber das spricht ja auch für Eva, das macht sie ja öfter auch beim Thema Hasskommentare und so weiter, dass sie das dann schon auch öffentlich teilt und ihre Meinung ungefiltert dazu gibt. Und das auch so stehen lässt und auch ihre Agentur, sie ist ja bei der Agentur von Naomi Osaka seit einigen Monaten, das nicht löscht oder so, sondern sagt, okay, das kann sie ruhig machen, war ja auch jetzt kein, war ja auch, also sie hat ja auch nichts unter der Gürtellinie geschrieben, der Journalist auch nicht, der Journalist hat nur, ja, sehr, sehr hart eingeordnet, vielleicht zu hart. Ich muss sagen, ich habe den Artikel noch nicht gelesen. Ich hatte keine Zeit dazu. Ich möchte mal journalistisch was dazu sagen, Wolli. Es kann durchaus sein, also bei mir als freier Journalist, wenn ich für die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibe, bin ich nicht für Überschrift und Vorspann verantwortlich. wie du weißt, da haben wir auch schon mal drüber geredet. Das macht ein Redakteur und oder manchmal sogar ist die Online-Überschrift nochmal anders als die Überschrift, die für die Zeitung ausgewählt wurde. Dann macht das nochmal ein Onliner, der sehr weit weg ist vom Profi-Tennis, der aber das Recht dazu hat, das so zu machen, dass sie mit ihrem Plus-Artikel dann vielleicht mehr Klicks generieren. Ich weiß nicht, ich habe nicht nachgefragt, werde ich auch nicht machen, ob die Überschrift und der Vorspann von dem Redakteur sind oder andersweitig zustande gekommen sind. Es besteht aber, und das möchte ich euch mitgeben bei dem Thema, wenn ihr viele von euch, die den Podcast hören, folgen ja auch Eva Lys und werden diese Story gesehen haben. Die Schnittmenge ist bestimmt groß. Es ist im Rahmen des Möglichen, dass der Journalist nicht die Überschrift und nicht den Vorspann gewählt hat. Ist aber genauso möglich, dass er das genauso 1:1 gewählt hat, weil er ein fester Redakteur dort ist und routiniert ist und da die Rechte hat, das so zu machen. Alles andere ist, also ich war auch erstmal ein bisschen so, wo ich dachte so, wow, schon ein bisschen krass und heftig, so eine junge Spielerin so anzugehen als deutsche Nummer 1. Aber ich muss erst nochmal den Text lesen, um mir da mehr ein Bild von zu machen. Wie bewertest du die Sache?
Also du meinst, man soll...
Das ist jetzt ein Toni Kroos Packing Pass über 5 Spieler Richtung Gasse, so wie Vinny Junior damals gegen Bayern. Also Kroos letztes Jahr gegen Bayern auf Vinny Junior. Du läufst jetzt an Kim und Upamecano vorbei, stehst ungefähr 25 Meter vor Manuel Neuer.
Ich als Bayern-Fan würde das Ding natürlich auf die Tribüne jagen. nee, aber du meinst halt, die wütenden Leserbriefe sollten nochmal aus dem Briefkasten wieder versucht werden, rauszuholen. Durch den
Einwurf. Ich meinte jetzt erstmal, wie bewertest du, dass Eva Lys das so gelöst hat, wie sie es gelöst hat?
Ja, voll cool. Also, zeugt halt von einem super Selbstvertrauen und ist auch eine absolut nachvollziehbare Reaktion, weil wenn selbst du, der es jetzt gerade nochmal sehr, sehr schön eingeordnet hat, sagt, okay, so, das ist schon eine Ansage, es ist schon ein Brett, das so zu schreiben, kann man sich als Spielerin darüber, finde ich, schon mal so ein bisschen echauffieren und das ein bisschen auf die Schippe nehmen und das vielleicht auch kritisieren, ja, auf diese ironische Art und Weise. Und ich fand es eigentlich sehr, sehr gut, dass du da nochmal diesen Zusatzhinweis gegeben hast, dass der Redakteur, sollte er jetzt, wie gesagt, wütende Leserbriefe erhalten, vielleicht nicht der einzige Verfasser und in letzter Instanz der einzige Bearbeiter dieses so veröffentlichten Online-Artikels sein. Das macht natürlich Sinn, die Erklärung. Genau, macht dann halt wieder ein anderes Thema auf in Richtung, okay, wie verdienen Online-Medien ihr Geld mit Überschriften und Klicks und so. Aber grundsätzlich, ja, habe ich das eigentlich erstmal relativ positiv so zur Kenntnis genommen, wie Eva drauf reagiert hat und habe es dir halt im Nebensatz auch ja eher auf eine lustige Art und Weise erzählt nach dem Motto, ey, hast du eigentlich gesehen, was da für ein Artikel rauskam? Und das kannst du dir in der Insta-Story nochmal angucken. Genau.
Du, ich habe gerade den Artikel aufgemacht und angefangen zu lesen. Ich kann hinter die Paywall blicken. Und ich lese euch jetzt mal 3 Absätze vor, Wolli, okay? Das dauert nicht lange. Was es heißt, die Nummer 1 zu sein, hat Eva Lys in den vergangenen Tagen erfahren müssen. Kaum war sie ihre Erkältung los und erstmals als Spitzenkraft zu einem deutschen Turnier angereist, erwartete die Tennisspielerin gleich das volle Programm. Treffen mit Sponsoren, samt Fotoshootings, Gespräche mit Journalisten, ein Gaudi-Match mit Kolleginnen und früheren Fußballgrößen zur Eröffnung des Stuttgarter WTA-Turniers. Dazu noch dieses und jenes hinter den Kulissen. Zitat, mir gibt das Energie, sagte Lys mitten in ihrem PR-Marathon. Am 2. Turniertag dann, vor vollen Rängen in der Porsche Arena und zur besten TV-Sendezeit, durfte Lys endlich tun, wonach ihr vor allem der Sinn steht und weshalb sie eigentlich angereist war, sich mit einer Weltklasse-Spielerin messen. Das Vergnügen war mit 64 Minuten ein kurzes, die Hamburgerin verlor ihr Erstrundenmatch gegen Jasmin Paolini aus Italien 2:6, 1:6 und sprach danach von, Zitat, einer sehr schlechten Performance. Sie sei doch noch nicht topfit gewesen. Zitat, gegen solche Spielerinnen ist das brutal, der wird man aufgefressen. Verabschiedet wurde Lys in Stuttgart so warm, wie sie empfangen wurde. Viele Hoffnungen ruhen auf der 23-Jährigen. Der Rummel um Lys sagt über ihre spielerischen Fähigkeiten mindestens genauso viel aus, wie über die Sehnsucht des deutschen Tennispublikums nach einer Vorzeigwagen Nummer 1, nach einer Frontfrau, die auf dem Tennisplatz in ihren besten Momenten mitzureisen und sich daneben flott auszudrücken versteht und die eine sympathische Person ist, der man nur das Beste wünschen mag. Ja, weiter lese ich jetzt auch mal nicht vor, weil ist ja auch Paywall und...
Ich wollte gerade sagen, ist das eigentlich gerade eine...
Nein, der Artikel geht schon noch lang genug, es ist alles in Ordnung. Ich schreibe ja auch für die, da wird mir jetzt niemand einen Strick draus drehen. Ich wollte euch und auch dir wohl hier nochmal einen Eindruck geben und mir ja selbst auch. Wie hat sich das für dich jetzt angelesen als Nicht-Journalist?
Ein toller Artikel. Also liest sich echt gut, muss ich sagen. Also ja, ganz anders als die Headline und eher sachlich, neutral und beschreibend und nicht so extrem, ja, negativ wertend, wie es anfangs den Anschein machte.
Ja, man müsste Eva mal fragen, ob sie den Text gelesen hat oder nicht, aber
also ich glaube von nicht.
Würde ich wahrscheinlich.
Also wahrscheinlich ich weiß nicht, ja, aber wahrscheinlich ich nicht. Glaube nicht.
Wahrscheinlich nicht. Ja, jetzt haben wir, glaube ich, ein Tennisthema und ein Medienthema und eine Problematik aufgearbeitet, die ja, die typisch ist für die digitalisierte Zeit. Ich habe solche Sachen auch schon erlebt, dass ich auf Überschriften und so angesprochen wurde, für die ich gar nicht verantwortlich war, wo der Text nicht gelesen wurde. Schauen wir mal. Ich hoffe, im schlimmsten Fall kann sowas ja dazu führen, dass eine Spielerin auch sagt, sie redet mit der Zeitung nicht mehr, ne? So, alles gab's alles schon. Also interessantes und vielschichtiges Thema auf jeden Fall. Ja, soweit zu dieser Thematik um Eva Lys. Das wird sich ja vielleicht auch noch auflösen. War jetzt aber mal ganz interessant, darüber zu reden. Und dann sind wir auch beim Ende beim Porsche Grand Prix angelangt. Wir werden das natürlich weiter verfolgen und dann in der nächsten Woche über die Siegerin auch mal sprechen und über den Ausgang. Vielleicht gibt es ja das Traumfinale. Swiatek gegen Sabalenka wäre dann das erste große Finale dieses Jahr auf Sand der beiden. Wolli, jetzt im letzten Drittel dieses Podcasts geht's zu den BMW Open. Seht's uns nach, ist natürlich auch Barcelona, aber wir sind jetzt so nah dran und vor Ort, dass wir da unsere Energie natürlich jetzt auf die BMW Open fokussieren möchten. Wolli, ich habe heute eine Situation gesehen, nachdem wir uns getrennt haben, später. Cerundolo, ja. Nummer 4 des Turniers, absoluter Topspieler schon. Kapuze auf, Trainingsanzug und Kapuze auf, so gegen 17 Uhr, völlig unbehelligt über den Kies gelaufen vor Center Court, vor dem ehemaligen Center Court, wo diese Leinwand ist. Und niemand hat es so richtig gecheckt. Ein paar Leute haben es gecheckt, aber weil er die Kapuze auf hatte, haben sie sich nicht getraut, so hinzugehen, aber der konnte noch weitestgehend unbehelligt da rumlaufen. Kompletter Kontrast zu Zverev, haben wir in der Sonderfolge schon erklärt, mit 4 Security und Hunderten von Fans, die ihm da folgen. Wäre natürlich in Buenos Aires beim ATP-Turnier anders. Aber ich fand es trotzdem krass, dass so ein Spieler, so ein großer Spieler, noch so unbehelligt über die Anlage laufen kann. Ist komplett konträr zu den Erfahrungen, die ich die letzten Tage hier gemacht habe.
Ja klar, wie du schon sagst, liegt natürlich an der Nationalität und irgendwo auch bei allem Respekt am Star- und Glamour-Faktor, den Sascha ihm um einige Meter voraus hat, natürlich durch seine sportlichen Erfolge über die letzten Jahre. Da sind, das kann man einfach nicht vergleichen und wie gesagt, vor allen Dingen in Deutschland, also das sind zwei Paar Schuhe.
Ich fand es trotzdem sehr interessant, weil ich habe heute auch wieder viele Situationen gesehen. Also die Fans hier in Deutschland, hier in München, die haben richtig Spaß. Das Wetter spielt halt mit. Die Stimmung ist riesig. Die Anlage ist voll, also wirklich voll. Es gibt teilweise richtig lange Schlangen, vor allem nach Center Court Matches, also heute nach dem Match von Dedura, wenn dann alle 6.000 den Center Court erstmal verlassen. Waren alle Stände voll mit richtig langen Schlangen, 20, 30 Meter lang. Natürlich auch ein bisschen zu lang dann, aber nur in diesen heißen Phasen. Ansonsten bekommt man hier relativ schnell Essen und Trinken oder bei den Sponsoren Ständen. Aber also ich bin noch immer richtig positiv angetan von dem Turnier und ich lerne jetzt auch immer noch am 4., 5., 6. Tag immer auch noch neue Dinge kennen auf der Anlage, obwohl ich schon das 8. Mal hier bin. Also es ist schon, es fühlt sich schon so ein bisschen an wie ein neue BMW Open Light.
Okay, aber du kennst inzwischen alle Matchplätze. Es ist nicht so, dass du umherläufst und dann sagst, ah, oh, hier wird auch noch gespielt.
Nee, mittlerweile habe ich alles schon entdeckt, aber zum Beispiel am Dienstag habe ich den Trainingsplan geschickt bekommen und dann stand da bei 12 Uhr Stuhlstar 4.
Ja.
Und ich war erstmal lost.
Ja, es ist Studentenstadt, der Club halt da, wo jetzt die Trainingsplätze sind, aber klar. Genau.
Habe ich mir dann auch erklären lassen. Musste ich erstmal herausfinden, wo das ist. Und als ich dann losgelaufen bin, habe ich Daniel Masur getroffen, der auf Stuhlstar 2 zum Training verabredet war mit einem Argentinier, der gar nicht kam.
Ja, weil der hat halt nicht Stuhlstar 2 bekommen, sondern Court 4 oder so, also Matchcourt 4.
Und da ein paar Stunden später angesetzt war, genau.
Ja, und dann haben sich unsere Wege erst zur zweiten Hälfte der Einheit getroffen. Ich habe so lange gewartet und vor irgendein Fitnessprogramm auf dem Platz gemacht, bis er dann ankam und ein bisschen verwundert gefragt hat, ob ich hier gewartet habe. Ich habe gesagt, ja, das war meine letzte Info, hat sich keiner bei mir gemeldet und wollte natürlich da auch präsent sein.
Ja, ich habe das Zverev-Match aus dem Hinterhalt geschaut, während sich Wolli 5 Meter vor mir aufgewärmt hat mit seinem Terraband und hat das Aufwärmen dann halt intensiviert und irgendwann hat er sich zu mir umgedreht und hat gesagt, so, ich gehe jetzt auf den Platz, mal gucken.
Ja, so ist das, gut.
Ja, gut, wäre das aber seine Aufgabe gewesen, dir Bescheid zu sagen oder vom Turnier?
Nee, vom Turnier. Also es ist ja eh so, dass es einen zentralen Practice Desk gibt, den die Spieler kontaktieren können, um Training einzutragen und auch so wie in meinem Falle, wie das bei mir und Morfis dann zustande kam, einfach eine Trainingszeit einzutragen und zu sagen, dass man noch einen Spieler sucht. Nennt sich dann Plus Looking. Ist halt so ein Tennis-Szene-Begriff. Und da habe ich mich dann beispielsweise beim Morfis eingetragen. Ich bin zum Practice Desk, habe gefragt, ist jemand looking? Wie gesagt, um 2 der und der Spieler, um 3 Morfis beispielsweise. Und dann kann man sich einfach dazu tragen. Und so kommen dann halt Einheiten zustande zwischen 2 Spielern, die sich jetzt nicht aktiv untereinander abgesprochen haben, sondern wo einfach die Trainingswünsche aneinander angepasst wurden.
Du hast gerade eine Hörerfrage beantwortet vom Jürgen. Jürgen hat uns geschrieben, hallo ihr beiden, schöne Folge gestern wieder. Ich bin morgen bei dem BMW Open, vielleicht sieht man sich ja mal. Was mich mal interessieren würde, wie verabreden sich die Profis zum Training, wie Daniel jetzt etwa mit Morfis, wenn man eigentlich keinen Kontakt hat? Hast du gerade ja aufgebröselt, wie das funktioniert? Ich wusste das auch bis eben gerade noch nicht, deswegen danke, Wolli, dafür. Heute hat neben Zverev der letzte Deutsche im Einzel gespielt, die Überraschung dieser Woche, Thiago de Dura, der heute auf der PK danach bekannt gegeben hat, dass er jetzt nur noch Thiago de Dura heißt und öffentlich auch so genannt werden will im Tennis-Business, hat den südamerikanischen Nachnamen jetzt abgelegt, damit es leichter verständlicher sein soll. Er hat auf der PK ein bisschen gescherzt, hat gesagt, der dritte Name ist vielleicht für die Schiedsrichter dann ein bisschen zu lang und zu schwierig auszusprechen. Sein Spitzname DDP soll aber bleiben, hat er gesagt. Den kannte ich noch gar nicht, dass das sein Spitzname war. Kanntest du den?
Nee, ich kannte ihn nicht, aber ich habe ihn mir heute irgendwie zusammengereimt und habe ihn dir gegenüber eigentlich auch mal so beiläufig erwähnt, aber ich wusste nicht, dass es den offiziell gibt.
Ja, ich habe dir die ersten Minuten nicht zugehört, weil es zu hoch war. Ich war noch mit der Höhe beschäftigt.
Ja, verstehe, ja.
Ja, 1-6 gegen Siso Bergs, hat aber mehr als 1:20 gedauert und viele Spiele, also es waren jetzt wenig Spiele, die sehr glatt waren, wo er Spielbälle hatte oder über Einstand es geschafft hat zu gehen. Wie bewertest du seine Leistung?
durchaus positiv. Es war verhältnismäßig eng am Ende dann, aber halt einfach noch ein, zwei Nummern zu hoch. Sisu Bergs ist jetzt ein gestandener Top-100-Spieler. Ich glaube, das kann man schon so sagen, einfach aufgrund seiner Konstanz der Ergebnisse in den letzten 12 Monaten, auch auf großen Turnieren, also über die Challenger-Tour hinweg. Und ja, Diego hat gut mitgespielt und ich glaube, als Tennisspieler kennt man die Aussage, es ging 6 Spiele über einen Stand und immer 30 beide und das Match war viel enger als ein 1 und 1 und ich glaube, so kann man das auch einordnen. Er hat eine absolut ordentliche Leistung dargeboten und ein cooles Match eigentlich, wie gesagt, trotz des glatten Ergebnisses, für das Publikum geliefert. Das Center Court, wie wir es ja anfangs schon gesagt haben, war bis auf wenige Plätze am absoluten Rand im Windkanal komplett voll.
Yes.
Das zeigt einfach auch in Bezug auch auf meine Aussage der letzten Folge, dass er es einfach schafft, mit seiner sympathischen Art, ja, die Leute irgendwie mit ins Boot zu holen und sich da zu beteiligen an seinem Run, den er diese Woche hatte. Und genau, er sollte definitiv mit erhobenem Hauptes aus dieser Woche gehen, hat natürlich unglaublich viele Weltranglistenpunkte gemacht und hat jetzt auch eine Wildcard für die Quali beim Masters in Madrid nächste Woche
Korrekt.
über IMG, seine Managementagentur, bei der er unter Vertrag ist, bekommen. Und ja, kann da direkt Erfahrung auf dem nächsten Riesenturnier sammeln. Könnte natürlich sein, dass das einfach aktuell, wie man heute gesehen hat oder wie man auch unter der Woche gegen Bublik gesehen hat, dass das vielleicht noch einen Tick zu früh kommt. Aber ich glaube, grundsätzlich ist es einfach extrem hilfreich, solchen Spielern, die ja aufgrund ihres jungen Alters prädestiniert dafür sind, das Potenzial zu haben, wirklich ja, weit, weit nach vorne zu kommen in der Rangliste, möglichst früh die Chance zu geben, da Luft zu schnuppern auf den Turnieren. Schon gesagt, wie sehr diese Woche auch an ihm zehrt, weil die Tage einfach lang werden mit den ganzen Verpflichtungen, obwohl man nicht ja, viel macht eigentlich. Es sind selbst Tage, wo man kein Match hat, extrem lang. Und ja, ganz zu schweigen natürlich von den ganzen Nachrichten, die man bekommt. Ja, es ist einfach extrem viel und energieraubend. Aber wie gesagt, trotzdem glaube ich, dass es, auch wenn das Level vielleicht noch ein bisschen zu hoch ist hier und da, es richtig ist, diesem Spieler auf dem Level frühzeitig schon Chancen zu geben, Erfahrung zu sammeln. Und wie man diese Woche gesehen hat, ist er halt auch mehrmals dafür gut, ja, richtig, richtig starke Spieler zu schlagen. Und deswegen, ja, nur Lob dafür.
Ich habe zwei Ebenen zu Diego, die ich noch anbringen will, über die ich mit dir sprechen möchte. Spielerisch. Ich hatte ja die Möglichkeit, heute neben einem Profispieler zu sitzen während des zweiten Satzes und habe dann versucht, Fach zu simpeln und habe gesagt: Guck mal, Wolli, der Berg spielt aber schon ein paar hohe Bälle auch, weil Diego ja nicht so groß ist, beziehungsweise für Profi ist er relativ klein. Und hast du gesagt, ja, sehe ich auch so. Und ich habe dann Diego in der PK gefragt. Ich habe es so gefragt, dass ich gesagt habe, der Gegner hat heute ja auch einige höhere Bälle, Topspin-Bälle eingestreut. Wird jetzt für dich mit deiner Größe nichts Neues sein, das werden deine Gegner öfter tun, aber wie möchtest du damit umgehen jetzt auf dem nächsthöheren Niveau? Könnte ja eine Taktik sein, die öfter jetzt gegen dich gespielt hat. Hat er zugestimmt und hat gesagt, ja, wenn man erstmal ein, zwei Spiele gewonnen hat auf der Tour, kommen natürlich die Trainer und Agenten der Spieler und auch die Spieler selbst und versuchen das Spiel zu analysieren. Und ist jetzt kein großes Geheimnis, dass das bei mir natürlich ein Thema ist und er muss langfristig mit seinem Team da Lösungen finden. Weil, okay, er ist jetzt 17, er kann noch wachsen. Ja, man kann theoretisch bis, ich weiß gar nicht, jetzt, bevor ich was Falsches sage, aber noch länger als bis zu seinem 18. Lebensjahr wachsen. Aber er wird jetzt kein Riese mehr. Und muss damit umgehen. Und da würde ich dich gerne fragen, du bist zwar deutlich größer als er, aber auch kein Riesen, kein Riese im Vergleich im Profi-Tennis. Wie geht man dann mit solchen Taktiken um, wenn ein Spieler versucht, das sind ja keine Mondbälle wie jetzt im Amateur-Tennis, aber das sind durchaus ja schon Topspin-Variationen, die jetzt gegen Alexander Zverev nicht gespielt werden, weil der mit der Reichweite von oben dann mit der Rückhand einfach drüber kloppt.
Ja, ich glaube, das liegt auch einfach ein bisschen daran, dass Diego aktuell noch viel im Jugendbereich gespielt hat oder halt auf Tempo-Level unterwegs war, wo er mit seinem soliden Spiel, mit seiner Schlaghärte auf beiden Seiten, Vorhand wie Rückhand, das Spiel so ein bisschen vor sich haben konnte, Bälle nach vorne angehen konnte, viel, ich will nicht sagen im Aufsteigen nehmen konnte, aber zwischen Hüft- und Brusthöhe, sage ich mal, seine Treffpunkte so steuern konnte, weil er einfach besser war als seine Konkurrenten. Und ich fand eh, dass Siso Bergs das heute extrem abgeklärt gemacht hat für die Situation, hat erstmal die Basics unglaublich gut gemacht, war von der Körpersprache da, hat sehr, sehr gut serviert, ganz wenig leichte Fehler, war direkt präsent, Vorhand, Rückhand, druckvoll gespielt und hat Diego eigentlich schon am Anfang direkt beim Break zum 3-1 im ersten Satz so ein bisschen den Schneid abgekauft und gezeigt, dass er ihn nicht unterschätzen wird und ihm hier keine Geschenke machen wird. Und trotzdem ist es natürlich auch ein Kompliment an Diego, dass Spieler aus diesem Ranking-Bereich sich schon Gedanken machen und dann nicht einfach blauäugig ins Match gehen und ihn dann natürlich versuchen, aus seiner Komfortzone zu holen und die Treffpunkte weiter nach oben zu verlagern. Und klar, er sagt, er muss Lösungen finden mit seinem Team. Das kann natürlich sein, zum einen erstmal nicht den Gegner dazu so viel kommen zu lassen, dass er hohe Bälle spielen kann oder halt seine Beinarbeit entsprechend nach hinten anzupassen, um die Bälle auszulaufen und dann quasi wieder von seiner Größe zu profitieren, dass er sich nämlich besser bewegen kann als andere und dann die Bälle halt von weiter hinten vom Fallen oder im Fallen halt wieder zu beschleunigen, weil das kann er auf beiden Seiten. Aber es war, wie gesagt, trotzdem ein sehr, sehr ansehnliches Match und da muss er sich auf keinen Fall verstecken mit der Leistung, weil so oft hat er nicht auf so großen Courts gespielt und dafür hat er es einfach echt gut gemacht, weil ich glaube, wenn du deinen Durchbruch bei einem deutschen Turnier hast, ist es nicht unbedingt leichter, als wenn das irgendwo im fernen Ausland passiert, weil der öffentliche Hype ist einfach größer, die Aufmerksamkeit ist stärker auf dich fokussiert und das muss nicht immer zwangsläufig helfen, wenn man das nicht gewohnt ist und deswegen fand ich, dass er es echt super gemacht hat.
Super Übergang von dir, weil das ist die zweite Ebene, die ich erwähnen wollte. Mir ist die Woche wieder aufgefallen, was ich schon wusste, aber nochmal präsenter geworden ist, dass Profi-Tennis ein Geschäft ist und viele Dinge auch eingefädelt werden und junge Spieler dann das erste Mal damit konfrontiert werden und echt, es ist nicht leicht, damit umzugehen. Ne? Zum Beispiel Justin Engel, der super gespielt hat im Doppel an der Seite von Max Rehberg, die haben heute verloren im deutsch-deutschen Duell gegen Schneider-Wallner, die Schneider-Wallner immer besser spielen im Doppel und auf dem Weg nach oben sind. Jetzt hier auch, war das schon Viertelfinale? Ich will nichts Falsches sagen.
Das war Viertelfinale.
Ja, genau, das heißt, ich ATP 500 Halbfinale für die beiden. Engel, Rehberg haben Weltklasse-Doppel geschlagen, waren so ein bisschen die Feel-Good-Story hier bei den BMW Open am Rande. Aber die Aufmerksamkeit bei den zwei 17-Jährigen war jetzt ganz klar ja auf Diego de Dura. Wenn man mal sieht, was für eine Aufmerksamkeit auf Justin war, als er in Kasachstan im Herbst seine ersten ATP-Punkte holte, was für ein Hype danach rausgekommen ist. Dann habe ich ihn ja auch getroffen beim UTS in Frankfurt, die ihn verpflichtet haben, auch für einiges an Geld und dann die ganzen Interviews, die er gemacht hat. Und das hat jetzt praktisch Diego de Dura ein halbes Jahr später jetzt hier, und du hast es ja angesprochen, dann aber auf deutschen Boden zentriert alles machen müssen. Zusätzlich mit dieser Kontroverse oder mit der, die Szene war vielleicht gar nicht kontrovers, aber mit der kontrovers diskutierten Szene. Ich hatte ja angekündigt, dass ich mir relativ sicher bin, dass das in der Tennis-Bubble heiß diskutiert wird, und so ist es ja dann auch gekommen. Es gab sogar Profispieler oder ehemalige Profispieler wie John Millman, die auf ehemals Twitter auf X das Ganze auch negativ kommentiert haben, aber auch in der Tennis-Bubble unter Fans wurde das negativ kommentiert. Mehrere Ebenen. Punkt 1, Tennis ist ein Geschäft. Bei Justin Engel ist jetzt ein Sky-Reporter, Pressesprecher, Stefan Hempel, der zeitgleich auch bei Sky Tennis kommentiert und auch moderiert als Field-Reporter beim Tennis, als einer von drei, vier. Der macht auch Fußball, ist beim Zweitliga beim Topspiel ganz erfahren. Und das jetzt aber öffentlich. Der stand auch diese Woche bei den Interviews außerhalb der Pressekonferenz bei Justin Engel dann nebendran. Also es funktioniert ja so, kann ich vielleicht noch einmal kurz erklären. Wenn du ein 1:1 hast mit einem Profispieler, außerhalb der Pressekonferenz ist entweder der Pressesprecher der ATP mit dabei oder setzt sich 10 Meter entfernt hin, um den Privatsphäre zu geben, je nachdem wie erfahren der Spieler schon ist. Bei so einem jungen Spieler ist es eigentlich üblich, dass der Pressesprecher der ATP oder der persönliche Manager oder persönliche Pressesprecher nebendran ist, um gegebenenfalls eingreifen zu können, um den Spieler zu schützen. Das ist jetzt in dem Fall der Sky-Reporter Stefan Hempel, unter anderem die SZ, haben auch darüber geschrieben. Dieser Stefan Hempel spielt in derselben Tennismannschaft wie der Vater von Justin Engel und ist deswegen sehr nah dran, hat unter anderem auch für Sky das Interview gemacht, wo announced wurde, dass Philipp Kohlschreiber der Coach ist jetzt von Justin Engel. Wenn jetzt einige denken, ja und, ist doch alles gut, jetzt ich als Journalist sage so, da fehlt dann schon die journalistische Distanz und ich habe jetzt auch gehört, dass bei Sky veranlasst wurde, dass dieser Kommentator, dieser Journalist halt keine Spiele mehr von Justin Engel kommentieren und auch keine Interviews mehr mit ihm auf dem Kanal führen soll, um das zu trennen. Kann aber trotzdem auch schwierig werden, so insgesamt. Das mal nur die eine Ebene. Und die andere Ebene ist, dass ich habe viele Hintergrundgespräche geführt, heute und gestern mit verschiedenen Leuten. Da es aber Hintergrundgespräche sind, Wally, kann ich jetzt nicht hier öffentlich sagen, mit wem, aber ich kann sagen, dass durchaus auch das Thema rund um Thiago Thema war und auch von Thiago selbst durchaus angesprochen wurde. Du hast ja auch eine Situation erlebt, weiß nicht, ob du die teilen willst oder nicht, aber was ich damit sagen will, es beschäftigt so einen jungen Spieler. Er hat die negativen Kommentare gelesen, er war auf Social Media und er hat sich bei wichtigen Leuten in seinem Umfeld abgesichert, was die Leute davon halten, dass er so reagiert hat, wie er reagiert hat. Und das ist genau das, was ich in unserem letzten Podcast angesprochen habe, dass das Thema sein wird bei ihm, aber auch in der Tennisbubble. Krass eigentlich, oder? Ich meine, der hat so eine gute Woche und dann beschäftigt er sich damit.
Ja, das ist ja auch normal. Wir haben es ja in der letzten Folge auch schon thematisiert und ich habe ja bei meinem Statement dazu auch ein bisschen versucht, die zwei Sichtweisen darzulegen. Jetzt ist natürlich im Internet so, dass sehr, sehr viele verkürzte Versionen der Aktion, es geht ja um seinen Jubel nach der Aufgabe von Schapovalov.
Ja, gut, dass du es nochmal erwähnst für die Leute, die das nicht mitbekommen haben.
Genau. Geteilt und immer wenn etwas in einer verkürzten Version dargestellt wird, dann geschieht natürlich auch die Meinungsbildung auf einer sehr, sehr reduzierten Daten- und Faktenlage. Und dass Leute sich heutzutage sehr, sehr schnell dazu genötigt fühlen, auf Clips zu reagieren und erstmal ihre Meinung rauszuhauen, geht ja auch ein bisschen, auch wenn der Vergleich ein bisschen hinkt, in die Richtung von Eva List, die eine Überschrift liest, ja, die auf sich bezogen ist, vielleicht nicht den ganzen Artikel liest und direkt darauf eingeht und ihre Meinung kundtut, dass sie das jetzt nicht unbedingt gerechtfertigt sieht, dass das so veröffentlicht wird. Und genau, ist halt normal, dass es da ein Echo gibt und du bekommst als Spieler natürlich sehr, sehr viel mit, was auf Social Media oder in den Medien gesprochen wird, weil die Situation natürlich auch neu ist. Wenn man das erste Mal so eine Aufmerksamkeit bekommt, dann schaut man vielleicht schon 2-3 Mal in die Kommentarspalten und wenn man da dann halt konträre Meinungen zu seiner eigenen Wahrnehmung liest, dann fängt man natürlich, je jünger man ist, desto leichter fängt man dann an zu zweifeln, weil die eigene Meinung oder das Selbstvertrauen über das, was man da gerade gemacht hat, halt entsprechend noch nicht so gefestigt ist wie bei einem erfahrenen Spieler, der sich vielleicht ja, da einfach sicherer ist oder mehr zu dem steht, was er halt auf dem Platz macht. Und das ja, ist einfach, wie gesagt, eine total menschliche Situation, dass ihn das irgendwo beschäftigt, einfach aufgrund seines Alters und der ungewohnten neuen Situation mit der höheren Aufmerksamkeit. Und ja, ist natürlich dann immer so ein, wie sagt man, so ein kleines Sandkorn im Getriebe oder was einfach so das Gesamtbild der Woche vielleicht minimal irgendwie so noch beeinflusst, wo man sagt, ja, okay, es wäre vielleicht besser, wenn das nicht passiert wäre.
Ein
Aber
kleiner medialer Nebenkriegsschauplatz hätte es
ja.
werden können, also der hätte, also Nebenkriegsschauplatz ist ein großes Wort, aber ein wie du, also ein kleiner, ja, die Aufmerksamkeit wurde einfach verschoben, was nicht hätte sein müssen. Mir hat heute jemand gesagt, der, also der sehr wichtig ist im deutschen Profitennis, die Leute, die negative Kommentare geschrieben haben, es können nur Leute gewesen sein, die das Spiel nicht gesehen haben, weil er sehr gut gespielt hat und weil, und das war auch übrigens die einhellige Meinung, das trauen sich die Leute nur nicht so zu sagen, ich sag's jetzt einfach mal öffentlich, vorsichtig formuliert, Denis Schapowalow hat jetzt nicht 100%ig durchgezogen, was den Effort angeht, rund um die Aufgabe. Also wenn das ein Grand Slam Match gewesen wäre oder ein Match, das ihm vielleicht wichtiger gewesen wäre, hätte er nicht aufgegeben. Also ich sage es jetzt einfach mal öffentlich, da war keine schwere Verletzung, die zu der Aufgabe geführt hat. Und der Junge hatte 7-6, 3-0 geführt. Und er hat heute, und das ist auch, Tennis ist ein Geschäft, Sky, Paul, der ja bei uns zu Gast war, Paul Häuser, hat nach der Pressekonferenz ein langes Interview nochmal mit ihm gemacht, was auch abgesprochen war, wo er sich dann auch nochmal erklären konnte, öffentlich. Und auch in der Pressekonferenz wurde eine Frage gestellt. Und das wurde auch, das war auch so gewollt. Ja, also ich habe gehört, dass sogar intern überlegt wurde, ob man sich entschuldigt oder nicht. Ja, und es wurde sich dagegen entschieden, dass man sich nicht entschuldigt. Stattdessen wurde Fragen dazu beantwortet und er einfach nur gesagt hat, ich bin 17, ich habe 200 Plätze gut gemacht durch diesen Sieg, ich habe richtig gutes Tennis gespielt und danach sind halt die Emotionen mit mir durchgegangen und ich stehe auch dazu, ja, also es wurde dazu gestanden. Ja, und jetzt habe ich einfach mal ein paar Dinge gesagt, die sich vielleicht die Leute in seinem Umfeld nicht so trauen zu sagen, die wir aber hier vor Ort durchaus wahrgenommen haben. Und das sind halt auch so Ebenen, ne? Also ich glaube, dass der mentale Akku von Diego, wenn ich ihn heute beobachtet habe, ich hatte auch noch kurze Möglichkeit nach der PK mit ihm und seinem Agenten zu sprechen, schon leer ist oder am Rande des Leerseins ist. Und das ist auch völlig in Ordnung so. Aber der Junge hat gar nicht viel Zeit jetzt, ne? Der fliegt morgen nach Madrid. Der hat eine Wildcard, wie du es schon gesagt bekommen hast, für die Qualifikation von Madrid, die am Wochenende ansteht. Und ich bin sehr gespannt, wie er mental damit umgeht und wie er seine Ressourcen haushalten kann, ja, weil er ist halt erst 17. Jahrgang 2008, ja. Also das müssen wir uns mal vor Augen führen. Der ist Jahrgang 2008. So. Ich bin sehr gespannt und ich habe das ja auch heute noch mitbekommen. Also der muss schon geführt werden, ne? Also jetzt ist PK, jetzt gehst du essen, danach gehst du zum Physio. So, völlig normal, aber natürlich. Ja.
Das Gute ist,
Und
er ist da ja nicht alleine. Er ist
ja,
ja
genau.
nicht,
Er ist
er ist
in, also
nicht dumm.
IMG,
Genau.
erfahrener Agent, Mats Merkel und so weiter. Aber ich, weißt du, wir versuchen ja gerade euch da draußen das mit an die Hand zu geben, was da alles dahinter steckt. Und du hast es ja, glaube ich, vorvorgestern perfekt erklärt für die deutschen Spieler. So eine Woche, so toll sie ist, sie kostet einfach auch wahnsinnig viel Kraft, weil du musst irgendwann halt auch Nein sagen können. Und so ein 17-Jähriger kann das ja noch gar nicht, der hat das ja noch gar nicht gelernt.
Absolut. Also ich war heute mit ihm Mittagessen und da kamen halt an den Tisch Leute, die er nicht kannte, haben ihm die Hand gegeben, nach Autogrammen gefragt, bitte hier nochmal ein T-Shirt unterschreiben. Also er war fertig mit dem Essen, aber wir saßen dann.
Wo esst ihr auf der Anlage? Habt ihr nicht einen eigenen Bereich?
Ja, genau, aber um den kannst du so ein bisschen drum herum gehen. Das heißt, da ist nur so ein Absperrband und hinter dem Absperrband kann ein Tisch anfangen und er saß
Ja,
halt
okay.
direkt im äußeren Bereich und ach, wir haben uns einfach ein bisschen unterhalten über Gott und die Welt und ja, habe ich dann schon gemerkt, dass du nimmst solche Situationen wahr, wenn jemand kommt und nach einer Signatur fragt fürs T-Shirt, wenn dann noch jemand kommt, sagt, viel Glück, wir stehen hinter Ihnen, ja, ein älterer Herr, wo, wenn man erstmal nicht weiß, wer das ist, dann im Nachhinein erfährt, dass er halt irgendwie ja, sehr erfolgreich ist in dem einen oder anderen Business, so, also ich sag jetzt mal ein hohes Tier. Und ja, das ist natürlich dann schon, wie wir gesagt haben, kräftezehrender, so ein Mittagessen, als ja, wenn du das einfach zwischen Spielern bei einem Future oder so hast.
Voll. Wir wollen den Podcast beschließen mit Alexander Zverev, der hier langsam aber sicher Schritte in die richtige Richtung macht. Zwei Siege im Rücken. Morgen, wenn ihr diesen Podcast hört, spielt er Viertelfinale bei den BMW Open. Und er hat einen interessanten Aspekt gestern angesprochen auf eine Frage von der Süddeutschen Zeitung in der Pressekonferenz nach seinem relativ glatten Sieg gegen Daniel Altmaier. Da ging es um den Schläger. Und bevor ich das vorlese, mache ich gerade noch das Setting dazu. StammhörerInnen wissen das und Stammleserinnen von mir auch. Alexander Zverev hat letztes Jahr im Herbst seinen Schläger gewechselt. Ein neues Modell, er ist ja Headspieler. Und das von der einen Woche auf die andere, weil er austesten wollte und hat 2 Wochen später damit Masters gewonnen in Paris, genau, doch, in Paris, Bercy, am Ende des Jahres und danach damit weitergespielt. ATP Finals ja sehr gut gespielt, knapp verloren gegen Taylor Fritz, haben wir alles hier besprochen, mit dem Schläger auch Australian Open Finale gespielt, alles tippitoppi. Und wir haben ja in den letzten Wochen und Monaten gerätselt, warum hat Alexander Zverev Probleme, an was könnte es liegen, noch nicht verarbeitet, das Australian Open Finale, falsche Turnierplanung, Südamerika, wird alles zum Teil stimmen. Und Sascha ist jemand, der erst über Probleme redet oder manchmal erst über Probleme redet öffentlich, wenn er schon wieder gut spielt oder wenn er ein bisschen Selbstvertrauen hat und hat sich gestern dann auf die Frage nach dem Schläger entschieden, das dann zu teilen. Und er hat gesagt, dass er diesen neuen Schläger, weil es ja gut lief, dann auch auf den Sandplätzen von Südamerika gespielt hat und der viel zu schnell gewesen sei. Und jetzt lese ich euch das Zitat vor aus der Pressekonferenz. Ich habe es mir runtergeschrieben. Ich spiele einen weicheren Rahmen, wenn überhaupt. Das, was mit dem Schläger zu tun hat. Ich habe wieder meinen alten Schläger genommen, jetzt für Monaco, für das Masters-Turnier, weil auf Sand der Schläger zu schnell ist. Das funktioniert nicht. Ich habe das in Südamerika probiert und in Monte Carlo 10 Tage im Training probiert und der neue Schläger ist ein unglaublicher Schläger, also wirklich super, aber das ist ein weicheres Material, dickerer Rahmen und der ist für Sandplatz zu schnell. Ich konnte ihn nicht kontrollieren. Ich hatte einen super Aufschlag und eine super Vorhand, aber meine Rückhand flog im Schnitt 4 Meter zu lang. Deswegen habe ich für die Sandplatzsaison meinen alten Schläger genommen und danach schaue ich mal wieder. Also, mit dem alten Schläger meint er den Schläger vor Paris-Bercy, den er letztes Jahr gespielt hat. Mit dem spielt er jetzt wieder seit dem Masters-Turnier in Monte Carlo und ein paar Trainingstagen vorher, also wahrscheinlich, wo Boris Becker und so dabei war. Und bei den Sandplatzturnieren in Südamerika hat er noch mit seinem neuen Schläger gespielt, mit dem seit Bercy, und das hat nicht funktioniert. Und das ist jetzt eine größere Materialveränderung oder ist es eine kleine Veränderung? Wie schätzt du das ein?
Mittelgroß, weil ich zufällig gestern mit mir einem sehr bekannten Vertreter von Head über Schläger gesprochen habe. Und ohne dass ich das jetzt wusste, dass das Thema heute aufkommt, auch über Saschas Racket einfach gesprochen haben, aber im Zusammenhang eigentlich mit meiner Schlägerauswahl und was ich in den nächsten Wochen vielleicht mal ein bisschen testen möchte, weil ich ja auch eine Aussage hatte vom United Cup, wo Sascha halt gesagt hat, dass er vor Paris seinen Schläger gewechselt hat, mehr Power haben wollte, ein weicherer Rahmen und ein dickerer Rahmen sorgen erstmal für mehr Power. Und der Vertreter von Head hat mir gestern in dem Gespräch halt auch gesagt, er spielt übrigens jetzt wieder den Schläger von davor, weil er seine Rückhand nicht kontrollieren konnte damit. Das heißt, die Aussagen, obwohl sie komplett unabhängig voneinander getätigt wurden, decken sich halt eins zu eins. Ja, deswegen wird da, glaube ich, genau so was dran sein. Speziell bei einem Schlag bei der Rückhand, wo er, glaube ich, blindes Vertrauen haben muss und auch die Fähigkeit hat, 100% quasi durchzuziehen und den Ball trotzdem zu kontrollieren. Da braucht er wahrscheinlich eben nicht die Power-Unterstützung, die ihm halt hilft beim Aufschlag und der Vorhand für ein besseres Gefühl, dass er da mehr Gas geben kann. Aber blöd gesagt, ist wahrscheinlich seine Rückhand zu schnell dann für den Schläger in der Kombination. Und deswegen, ja, geht er jetzt wieder zurück auf den alten. Warum das jetzt auf Sandplatz speziell ein Thema ist, ja, erschließt sich mir nicht so ganz. Vielleicht hat er mehr Zeit, um den Ball einfach ja noch mehr zu beschleunigen. Aber das ist auch nur eine Mutmaßung. Genau.
Ja, er hatte ja beim Thema, beim Bezug auf Wetter gesagt Anfang der Woche, wenn es heißer ist, also er ist jemand, der die Bälle ja nicht sehr früh nimmt. Und wenn es heißer ist, kann er mehr Energie entwickeln. Und dementsprechend, wenn es heißer ist, entwickelt sich die Energie auch besser und schneller dann in seine Schläge rein, als wenn es kälter ist und er die Bälle spät nimmt von weiter hinten, er diese Energie nicht übernehmen kann. Vielleicht hat das dann auch was damit zu tun, aber das würde in Mutmaßung geben. Trotzdem sehr interessantes Thema zum Abschluss der sportlichen Situation bei den BMW Open. Nochmal eine persönliche Note an deiner Stelle. Habe ich rausgehört, dass du ein bisschen Material austesten möchtest die nächsten Wochen oder überlegst du auszutesten?
Ja, man sucht ja immer nach Möglichkeiten, wie man sich verbessern kann, ob das jetzt irgendwie was Trainingsphysiologisches ist oder irgendwas, was mit Trainingsinhalten oder Umfang zu tun hat, über die Ernährung, aber dann geht es natürlich auch ans Material, über das man sich Gedanken macht, speziell in der Phase, wo man jetzt nicht ein Turnier nach dem anderen gewinnt. Und ich glaube, das ist ein ganz normaler Prozess, wie man jetzt halt an mehreren Topspielern sieht, sei es Sascha, sei es Tsitsipas, der vermeintlich mit einem anderen Schläger spielt, die mitten in der Saison wechseln, also jetzt nicht irgendwie sagen, ich muss eine ganze Vorbereitung 4, 6, 8 Wochen mit neuen Schläger mich einspielen, sondern okay, fühlt sich gut an, lass das mal versuchen. Und ja, das ist natürlich immer wichtig, da eine gute Linie zu fahren, weil in technischen Sachen in Bezug auf den Schläger kann man sich natürlich auch komplett verlieren, weil es sehr, sehr nerdig werden kann. Da bin ich zum Glück extrem resistent gegen und unempfindlich, was auf der einen Seite natürlich sehr, sehr gut ist, weil du dir selten Gedanken machst über das Material, aber ich glaube, es gehört einfach dazu, im ständigen Entwicklungsprozess auch an gewissen Stellen auch mal das Material zu hinterfragen, wo man vielleicht noch was verbessern kann, weil ich spiele meinen Schläger eigentlich so fast 12 Jahre lang mit ganz, ganz kleinen Veränderungen und es ist jetzt nicht so, dass ich auf einmal sage, ich bin unzufrieden, sondern es geht nur um die paar Prozent noch vielleicht zu verbessern irgendwo.
Magst du noch ganz schnell mit uns teilen, wie es für dich weitergeht, turniertechnisch?
Die nächste Woche habe ich noch eine Trainingswoche und dann versuche ich beim Challenger in Mauthausen, Österreich, in die Quali zu kommen. Sehr stark besetzt. Genau, und da heißt es so ein bisschen abwarten, hoffen, aber die Chancen sind ganz okay.
Okay, und ich versuche im Sinne des Advantage-Podcasts nah an Wolli dran zu bleiben, wenn er nächste Woche trainiert. Vielleicht habe ich die Chance, direkt eine neue Folge mit ihm aufzunehmen. Ihr werdet es dann merken, ob ich hartnäckig genug war oder nicht. Wolli, ich bin sehr, sehr stolz auf dich. Jetzt verrate ich es einfach mal, du bist ein bisschen angeschlagen, stimmtechnisch auch. Hast 1,5 Stunden durchgehalten, deine Stimme hat durchgehalten in dieser besonderen Folge. Deswegen vielen, vielen Dank, dass wir das heute durchziehen konnten und ihr deswegen bereits die zweite Folge in dieser Woche bekommen habt. Dankeschön.
Ja, klar. Also es hat echt wieder Bock gemacht, auch die letzte Folge. Live war eine Freude mit einer besonderen Atmosphäre. Und ja, dann würde ich halt sagen nochmal, vielen Dank, dass ihr weiterhin so fleißig zuhört. Wie anfangs schon gesagt, uns auch immer wieder mit Feedback entgegentretet.
Ein Hörer hat uns einfach sein Studio angeboten, um aufzunehmen, ne? Eine halbe Stunde.
Ja, das war eh Wahnsinn.
Kostenlos und einfach nur aus Dankbarkeit, weil er uns hört regelmäßig. Also nochmal vielen Dank an dieser Stelle.
Ja, sensationell.
Ja, und solche Sachen passieren jetzt in der Woche, deswegen so schließt sich der Kreis. Wir sind dankbar, ne?
Absolut, absolut. Und es macht weiterhin sehr, sehr viel Spaß. Die Jubiläumsfolge, da steckt natürlich auch insgesamt aufs Jahr bezogen sehr, sehr viel Arbeit und auch Hingabe hinter für das Projekt. Und deswegen sind wir dankbar auch, dass wir euch haben und hoffe, dass ihr uns noch lange erhalten bleibt.
Und für die neuen HörerInnen, die vielleicht zugehört haben, denn Wolli weiß, einer meiner speziellen Leistungen ist, dass ich ab und zu mal so irgendwo auf der Anlage Flyer fallen lasse. Es könnte vielleicht sein, dass die ein oder andere ZuschauerIn von den BMW Open jetzt zum ersten Mal reingehört habt. Hoffe, es hat euch gefallen und hoffe natürlich auf eure Treue. Wenn es euch gefällt, empfehlt uns sehr gerne weiter. Genau. Das letzte Wort hat wie immer Wolli. Bis nächste Woche.
Ich hab schon alles gesagt. Wie gesagt, vielen Dank an alle und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, habt Spaß am Tennis und bis bald.